Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, hurra! Podcasts und heute ist in diesem Podcast der Burg-Giebichenstein-Kunsthochschule Halle ein Gast, der nicht von dieser Hochschule ist, sondern von einer anderen Hochschule, nämlich der Kunsthochschule in Offenbach. Hallo Peter.
Hallo Christian.
Peter Eckert ist heute zu Gast und jetzt sage ich so Kunsthochschule in Offenbach, das ist die HFG.
Hochschule für Gestaltung in Offenbach, genau.
Also keine, aber eine Kunsthochschule.
Ist eine Kunsthochschule des Landes Hessen seit 1970. War vorher eine Werkkunstschule und seit 1970 hat sie den Status einer Kunsthochschule.
Einzige Kunsthochschule im Land?
Nee, also es gibt noch, in Kassel gibt es noch die Kunsthochschule und dann gibt es das Städel, was eine städtische Institution war und seit ein paar Jahren jetzt also auch eine staatliche Kunsthochschule ist, aber eine reine Kunsthochschule, also ohne Design. Die hatte immer bis vor kurzem noch eine Masterclass for Architecture, aber die ist seit kurzem eingestellt worden.
Und du bist dort Professor und was ist genau dein Themenfeld, integrierendes Design?
Ja, also das nennt sich ich nenne das integrierendes Design. Ich bin irgendwann mal das hieß immer Produktgestaltung. Da ich aber immer also relativ übergreifend gearbeitet habe, also so, ich habe Produkte entworfen früher, ich habe Ausstellungen gemacht, ich habe Orientierungssysteme entworfen und da ging es immer darum, also so, dass man verschiedene Bereiche miteinander verknüpfen musste und das habe ich mir gewissermaßen als mein Thema genommen, integrierend. Das kann bei einem Produkt eine Rolle spielen, das kann aber auch sein, dass es um Raum, um Grafikdesign, digitales Design geht, was im Grunde, also versuchen immer das zusammenhängend zu gestalten. Es gibt eine Sache, daran erkläre ich das immer, für die, die es nicht so gut einordnen können, das ist eine Wasserflasche. Da denkt man immer an diese Kupets Wasserflasche, also die Normbrunnenflasche, die, glaube ich, aus den 60er Jahren stammt. Und wenn man die betrachtet, betrachtet man eigentlich immer nur das Objekt.
Aber ich will mitspielen, Peter, ich will mitspielen. Und man sieht aber nicht das System dahinter, durch das es sozusagen befüllt und immer wieder nachgefüllt werden kann.
Das Pfandsystem, was dazu gehört, natürlich das Material, aus dem es stammt, die Transportwege und so weiter und so fort. Also und das ist im Grunde immer so die Spitze des Eisberges und das machen wir als DesignerInnen, dass wir im Grunde also die Schnittstelle zum Benutzen sind und ganz selten also wissen, was eigentlich dahinter stattfindet. Und das möchte ich gerne bei der Gestaltung mit berücksichtigen. Und das hat eben mit diesem integrierenden Gedanken zu tun. Und wenn man irgendwo im System was ändert, dann hat das eben auch Auswirkungen auf das Objekt selber. Und das ist eben integrierendes Design.
Forderst du da ein Mitspracherecht in dem Gesamtsystem? Also wenn wir jetzt am Beispiel der Normbrunnenflasche sind, hat Kupets damals auch das System mitentwickelt oder kam er sozusagen, vielleicht wissen wir das auch nicht, aber vielleicht kann man es überleiten, oder wurde er dann gesagt, hier, guck mal, das ist das System und dafür brauchen wir eine Flasche, bitte die Flasche, oder hat er gesagt, wir können die Flasche machen, aber dafür müssen wir im System noch was mitändern?
Ich glaube, so eine Flasche funktioniert nur dann, also so, wenn man die im System denkt und letztlich, also da in die Glasflasche passen, glaube ich, 0,75 rein, in die PET-Flasche, die später gekommen ist, passen, soweit ich weiß, 1 Liter rein. Genau, hier haben wir eine auf dem Tisch stehen.
Ich habe sogar noch eine, warte kurz. Sogar genau. Noch die 0,7 sind es, glaube ich, nur. 0,7, die in die Glasflasche reinkommen.
Und diese Maße, die beziehen sich natürlich dann auf die Kästen und die Kästen beziehen sich wieder auf die Paletten und die Paletten beziehen sich wieder auf die LKWs, in denen es transportiert wird und so weiter und so fort. Und natürlich funktioniert das nur, wenn sie integriert gedacht ist.
Ja. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir ja schon die ersten Objekte hier mit auf dem Tisch, denn ich bin mal gespannt, wie viele wir noch finden. Ich habe aber mir für unser Gespräch tatsächlich nochmal einen anderen Einstieg mit dazu gedacht, weil es geht ja in dem Podcast um Gestaltung und aber eben auch die Ausbildung und das Studium hin zur Gestaltung und vielleicht auch immer den Hörenden die mir so ein bisschen mehr reinzuholen in wer du bist, wäre ja meine eigentlich der Punkt bei mir zu sagen, man kann ja Gestalter sein und man kann Gestalter werden. Wie bist du eigentlich Gestalter geworden?
Das ist wirklich, jetzt bringst du mich tatsächlich aufs Glatteis, weil ich tatsächlich mal überlegen muss, wie ich Gestalter geworden bin. Tatsächlich habe ich eine Lehre gemacht als Industriekaufmann bei 4711 in Köln.
Bei dem Eau de Toilette oder Parfum?
Ja, genau, ja. Bei dem Parfumhersteller.
Eau de Cologne.
Eau de Cologne. Und ich habe in der Schule mal bei meinem geliebten Kunstlehrer Hasselbach, habe ich mal ein, ich weiß bis heute nicht, wie ich darauf gekommen bin, einen Vortrag über Design gehalten. Und dann habe ich eben diese Lehre gemacht. Für mich war das also so von meiner ganzen Herkunft und so weiter, war das vollkommen weit weg. Also ich habe immer gern gezeichnet, aber weiß ich auch nicht genau, wie ich dazu gekommen bin. Und habe eben diese Lehre gemacht und da hatte ich dann plötzlich zu tun mit Leuten, die mit Gestaltung zu tun hatten. Und da habe ich mir dann überlegt, ach, eigentlich wäre das doch was. Und und dann habe ich erst noch ein Praktikum gemacht, war dann immer die Frage Kommunikationsdesign oder Produktdesign und habe mich dann irgendwann in Wuppertal beworben und bin dann später nach Hamburg gegangen an die Kunsthochschule und habe dann Produktdesign studiert. Und ja, warum bin ich Gestalter? Weil ich einfach eine extreme Befriedigung darin sehe, Dinge entstehen zu lassen und aus dem vom Papier zum Ding zu kommen. Heute kann das ja auch was anderes sein, aber tatsächlich hat mich das total fasziniert. Also dieser Gedanke aus meinen eigenen Gedanken heraus Dinge entstehen zu lassen. Und das hat mich dazu gebracht, Gestalter zu werden.
Und du arbeitest ja auch sehr erfolgreich selbst als Gestalter. Also
ja.
Neben der Lehre. Oder ist immer so ein bisschen schwierig, man will da niemand immer zu nahe treten. Ne? Also neben der Lehre, das klingt so, als könne man alles parallel machen. Aber das ist ja natürlich eine Gewichtungsfrage. Aber du hast, ich glaube, mit einem Partner zusammen Unit Design, mit tatsächlich 2 Niederlassungen.
Ja, also mittlerweile gehört mir das alleine. Mhm. Also der Bernd, mein Partner, der hat die Schweiz übernommen. Der arbeitet auch noch manchmal bei uns im Büro. Und mittlerweile gehört mir das alleine. Und für mich ist es total wichtig, als Gestalter zu arbeiten. Also und auch mitzukriegen, wie denn so ein Prozess ist. Also ich sage meinen Studierenden auch immer, dass ich noch immer Angst habe vor jeder Präsentation und vor jeder Entscheidung und dass das sich nie ändern wird, dass man Angst hat, wie kommt da jetzt Kritik und wie argumentiert man denn Gestaltung und das finde ich total wichtig. Also das, ja, man sagt es parallel, aber ich bin ja keine geteilte Persönlichkeit, sondern das ist ja im Grunde, also ist ja eins. Also und das befruchtet sich wechselseitig in den letzten Jahren noch viel, viel mehr. Also so, ich habe mich in den letzten Jahren also sehr stark, also auch in der Hochschule mit Projekten beschäftigt, die sehr viel auch mit dem zu tun haben, was ich professionell mache und da gibt es unheimlich viele Querbeziehungen. Also so manchmal lässt sich das auch gar nicht richtig trennen voneinander.
Beschreib mal diese Querbeziehungen. Wie profitiert die Lehre von deiner Tätigkeit im Büro und wie natürlich auch andersrum?
Ja, also ich habe ja mal früher als Produktdesigner bei Braun gearbeitet, habe dann mit einem Partner zusammen Eckart und Barsky gegründet und wir haben sehr, sehr viel richtiges Industriedesign gemacht.
Das ist richtiges Industriedesign.
Das sind medizintechnische Geräte, okay. Das sind Chirurgiesauger, das sind
Investitionsgüter.
Investitionsstaubsauger haben wir entworfen, Operationsleuchten für Hereus und solche Sachen.
Respekt.
Und irgendwann habe ich dann im Büro angefangen, durch einen Zufall auch Ausstellungen zu machen und Orientierungssysteme. Und dann habe ich eben ein neues Büro im Unit Design gegründet und da haben wir uns auf dieses Thema Orientierungssysteme spezialisiert und dann war das immer so ein bisschen eine Frage, ja, ist das eigentlich richtiges Industriedesign? Ich war ja immerhin Produktgestaltungsprofessor an der HFG und habe das so immer so ein bisschen draußen gehalten, wenngleich wir natürlich Produkte entwerfen, wir entwerfen natürlich richtige Hardware, wir müssen Planung machen und so weiter. Also alles, was man als Industriedesigner auch können muss. Aber trotzdem ist es ja immer so ein bisschen nah am Kommunikationsdesign. Und irgendwann habe ich eben angefangen mit diesem Mobilitätsdesign, also vor ungefähr 10 Jahren. Und da habe ich eben festgestellt, dass es unheimlich viel damit zu tun hat, weil Orientierung und Information letztlich der Zugang zu Mobilität ist. Und da hat sich das plötzlich überschnitten. Und heute entwerfen wir Sachen, die wir auch in der Hochschule machen. Und das ist also, es überschneidet sich. Und natürlich die Studierenden profitieren extrem davon, dass ich eben weiß, wie solche Prozesse funktionieren, also wenn man also Mobilitätsstationen zum Beispiel entwirft, das ist ja nicht wie so ein, dass man da sitzt und sich irgendwas ausdenkt, sondern man muss immer im System denken, man muss unheimlich viele Leute mitnehmen, sei es jetzt private Unternehmen, aber natürlich ganz viele auch öffentliche Institutionen und das kann ich sehr gut vermitteln, also wie komplex eben diese das Gestalten eben in solchen Systemen ist.
Ich merke, wie viel Wissen mir fehlt. Eine Mobilitätsstation, das ist eine Bushaltestelle oder eine Verleihstation für ein Fahrrad? Oder
also,
was würde man das bezeichnen?
Sagen wir mal so, zukünftige Mobilität ist eben vernetzte Mobilität. Also man spricht da von multimodaler oder intermodaler Mobilität. Das heißt, du bewegst dich nicht von zu Hause zu deinem Arbeitsplatz oder wo du auch immer hin willst mit einem Fortbewegungsmittel, sondern du gehst zu Fuß. Das ist ja auch ein Teil des Mobilitätssystems. Fährst mit dem Fahrrad, nimmst die Bahn, dann nimmst du vielleicht nochmal ein Leihfahrrad oder steigst in ein Carsharing-Auto um. Und damit man diese Vernetzung überhaupt nutzen kann, dafür gibt es eben sogenannte Mobilitätsstationen und sowas entwerfen wir zum Beispiel.
Und das vermittelst du als Professor für integrierendes Design auch mit den Studierenden? Oder ihr studiert das gemeinsam, wie das möglich sein könnte?
Also ich mache ganz normales Grundstudium und da werden auch ganz normale Produkte entworfen. Es gibt auch viele ehemalige Studierende, die mittlerweile erfolgreiche Möbeldesigner sind. Und also so, das ist, also steckt gewissermaßen in mir drin. Was wir aber in dem Mobilitätsdesign machen, ist alles das, was nicht mit dem eigenen Auto zu tun hat. Das heißt, wir entwerfen auch Fahrräder, wir entwerfen, im letzten Semester haben wir eine Seilbahn entworfen für Offenbach, also eine Verbindung zwischen Offenbach und Frankfurt, also die relativ realistisch ist, auch in Kooperation mit Bauingenieuren aus der Hochschule in Darmstadt. Und wir machen im Grunde zukünftige Mobilität sichtbar und das kann sich auf ein Fahrrad beziehen, kann sich aber eben auch auf autonome Fahrzeuge beziehen oder eben solche systemischen Ansätze wie Mobilitätsstationen oder sowas.
Interessant. Ich finde, dass du das Wort sichtbar machen sagst, das finde ich tatsächlich eine interessante Kompetenz von uns Gestaltern, dass vieles ja in Studien, in Versuchen, Experimenten, in Hochrechnungen, Simulationen irgendwie, ich sag mal, formuliert ist, also vielleicht auch eher im Begriff von Formel gedacht, dass es aber sinnlich erfahrbar wird, dass es vielleicht auch dadurch eine Tragfähigkeit kommunizieren kann, dass das eine Sache ist, die wir Gestalter und Gestalterinnen in das damit reinbringen. Ne? Deswegen finde ich diesen Begriff Mobility Design, den finde ich ja so ein bisschen seltsam, weil der so Mobilität gestalten, das ist ja sehr prozessual.
Ja,
Aber das ist ja aber anhand von sagen wir mal, oder wie von so Untiefen, die dann so durch den Prozess so durchgucken als Artefakte, an denen man sich stoßen, reiben, auch diskutieren kann und also Kriterien identifizieren kann. Das finde ich ja dann einen total wichtigen Beitrag
daran. Also das war auch im Zusammenhang eben mit der Seilbahn genau mein Vorhaben. Also ich wusste von Gedanken zu dieser Strecke. Also die hat drei Stationen und die verbindet eben Offenbach und Frankfurt. Ist angebunden an andere Mobilitätsangebote und auf dieser Strecke gibt es eigentlich keine Möglichkeit, also in irgendeiner Form, also eine gut funktionierende ein öffentliches Angebot zu formulieren. Also Straßenbahn geht nicht, weil es eine immer zugestopfte Autostraße ist.
Man kann nicht, fällt auch aus.
Man kann nicht unten drunter fahren, weil es ein immenses Geld kostet. Mhm. Und was ich mit dem Projekt machen wollte, ist genau zeigen, was Design eigentlich kann. Nämlich also das, was man so im Kopf hat, eben so zu visualisieren, dass damit also eine politische Diskussion entstehen kann und die findet jetzt tatsächlich statt. Also die Bürgermeister beschäftigen sich damit, Wirtschaftsinstitutionen, Immobilienentwickler und so weiter. Und das war genau der Punkt. Also ich wollte es so realistisch wie möglich machen und im Grunde so eine Diskussion in die Wege leiten.
Und geht die Diskussion in die richtige Richtung? Also damit kann man mit einem Entwurf kann man ja natürlich erstmal ein Statement machen, aber das muss man ja ausrichten, dass es in...
Ja, also für wen ist das jetzt die richtige Richtung? Also für mich...
Gute Frage.
Für mich ist das die richtige Richtung, weil ich, wie gesagt, finde, dass... Also die Zeit rennt und wir Angebote formulieren müssen, also so als Gestalter eher positive Angebote formulieren müssen. Natürlich können wir auch Missstände aufzeigen, aber wir können auch positive Angebote formulieren. Und für mich geht die in die richtige Richtung. Also so, dass es sagt, also das bringt was in Bewegung.
Ja.
Ein anderes Projekt, was wir gerade machen, wir haben in Offenbach einen Radraum.
Mhm.
Wer Lust hat, kann sich auf Instagram das angucken. Das heißt genauso Radraum. Wir haben gerade so einen Raum in der Stadt angemietet, in so leerstehenden Räumen, in dem wir in diesem Semester unser Semesterprojekt machen, in denen wir einerseits versuchen, diese ganze Radszene so im Rhein-Main-Gebiet zusammenzukriegen, finden jeden Donnerstagabend Vorträge statt und Veranstaltungen, da wird Leuten gezeigt, wie sie ihr Fahrrad reparieren.
Ihr macht auch Ausfahrten, nicht wahr?
Wir machen auch. Ach, du hast es schon angeguckt.
Nee, Daniel hatte mir das gesagt. Also
genau,
hatte
es gibt Ausfahrten ist dermaßen schnell in Bewegung, muss ich schon sagen, das ist Daniels, also Daniel Rehse ist mein wissenschaftlicher Mitarbeiter und das war so ein Herzenswunsch von ihm, sowas zu machen. Und das hat einfach also dermaßen eingeschlagen und ist in dem Sinne ein ganz anderes Projekt, ist also eher so ein, sagen wir mal, Urban Project und bringt halt das Fahrradfahren und die Lust am Fahrradfahren und die Möglichkeiten vom Fahrradfahren mitten in die Stadt und ist eine andere Form von sichtbar machen.
Ja, das sind ja alles sehr komplexe Projekte. Und wenn ich mir jetzt, weil du gerade doch mal gesagt hast, ja, du machst ja auch so Grundlagenarbeiten, will ich nochmal auf tatsächlich die Grundlagenarbeit von dir zu sprechen kommen, die ich oder vielleicht auch einige der Zuhörenden mitbekommen haben im Rahmen der Hurra Hurra Ring Ring Vorlesung Anfang 2022 und Ende 21 haben wir das gemacht, als die Corona-Pandemie es wieder so verunmöglicht hat, dass man sich treffen kann, haben wir die eine Online-Ring-Vorlesung gemacht, wo verschiedene Professorinnen und Professoren von verschiedenen deutschen Hochschulen einen Beitrag für die jeweils alle anderen Studierenden und auch Mitlehrenden gemacht hatten. Und ihr hattet aus Offenbach, oder du und deine Studierenden, aber eben auch dein Mitarbeiter, euch mit Löffeln, mit verschiedenen Löffeln beschäftigt und dem Offenbacher Ansatz. Und dazu möchte ich eigentlich auch nochmal mit dir reden. Erzähl doch mal, wie du sozusagen Gestaltung an eigentlich Löffeln erklärst, um wie man von da zu der Komplexität von bis zu Seilbahn eigentlich kommen kann.
Ja, also der Hintergrund der dieses Lehrangebots oder des Grundlagenangebots, das hieß früher Mensch-Objekt-Interaktion. Also vielleicht nochmal ganz kurz ausholen. Also an der HFG wurde in den 80er Jahren die sogenannte Theorie der Produktsprache entwickelt, vor dem Hintergrund, dass die Akteure dort, also Jochen Groß, zum Beispiel Richard Fischer und Dieter Mankau, dass die gesagt haben, Gestalter haben in dem Sinne keine Wissenschaft. Mhm. Und so geht es uns ja heute auch immer noch. Es ist schon schwierig, sich als sogenannt Kreativer in so einem wissenschaftlichen Umfeld zu bewegen. Und wurde an der HFG die sogenannte Theorie der Produktsprache entwickelt. Und es geht im Grunde darum, über Gestaltung differenziert reden zu können. Und dafür gibt es eben ein ganz einfaches Modell. Also so, das ist eben aufgeteilt in die Anzeichenfunktion, die Formalästhetik und die, nee, muss andersrum, also die Formalästhetik, die Anzeichenfunktion und die Symbolfunktion. Die Formalästhetik, die eben die Erscheinung beschreibt und die Form ganz geometrisch oder Oberfläche oder Farbe und so weiter. All die Dinge, die also quasi Gestaltungsmittel sind. Die Anzeichenfunktionen sind die, die im Grunde auf die Funktion hinweisen und die Benutzung eines Produktes hinweisen, wobei wir also heute nicht mehr unterscheiden, also sozusagen ist es Produktdesign oder ist es Oberflächengestaltung, ist es der Raum und also so und die schwierigste oder die differenzierteste Auseinandersetzung sind eben die Symbolfunktionen, die ja immer sehr stark kontextabhängig sind. Das heißt jetzt ein kultureller oder ein Lebensstil bezogenen Zusammenhang. Und das ist im Grunde so die Auseinandersetzung mit der Produktsprache. Und das versuchen wir eben den Studierenden im ersten Semester zu vermitteln. Diese Übung mit den Löffeln ist eine, die eigentlich nur an den ersten zwei Tagen stattfindet, ne? Also in den Unterrichtstagen stattfindet. Und da geht es darum, dass man im Grunde beobachten lernt und versucht, Dinge miteinander zu vergleichen. Jetzt kann man schwer und leicht, dünn und dick oder natürlich auch wertvoll oder nicht so wertvoll. Es gibt unterschiedliche Attribute und diese Löffelsammlung lässt es eben sehr gut zu, dass man also sehr differenziert hinguckt, also da es auch so viele sind. Und das sollen die Studierenden eben lernen, indem sie so ganz einfach immer so Fünferreihen legen. Dann gibt es zwei Pole und dann gibt es eins, was dazwischen ist. Und daraus entwerfen sie dann auch eigene Sachen, die möglicherweise fehlen. Das Lustigste, oder was heißt lustig, ist vielleicht auch ein bisschen zynisch, aber ein Besteck, mit dem man also gut einen Terroranschlag im Flugzeug machen kann und mit eins, mit dem man das möglicherweise nicht machen kann. Also und solche Projekte kommen dann bisweilen da raus. Und das ist aber eine Übung, die als Einstieg unheimlich gut funktioniert, weil dieses Besteck eben alles hat. Also womit ich es immer am einfachsten erkläre, wenn man sich vorstellt, es gibt einen Eislöffel, ein Eisstäbchen, es gibt einen Kaffeeumrührer und es gibt einen Stab, mit dem man in den Hals guckt.
Ja.
Und die sind formal ästhetisch alle gleich, die unterscheiden sich nur ganz klein wenig in der Proportion, haben aber eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Und wenn man das mal so als Grundlage nimmt und sagt, wie entwerfe ich eigentlich so ein Objekt, und das kann man zweidimensional entwerfen, dann merkt man relativ schnell, also so welche Mittel also dann eben auch eine Bedeutung beeinflussen können. Und ja, das ist eine ganz schöne Übung, um sofort am Anfang schon professionell über Gestaltung reden zu können.
Wie geht das denn weiter, wenn du sagst, es sind nur die ersten zwei Tage?
Also der nächste Teil, also wir teilen das immer in zwei Workshops auf, das erste Semester, der beschäftigt sich dann mit einem Begriff. Wobei es mir unheimlich wichtig ist, also so, dass in diesem Semester heißt er begrenzend. Und mir ist es unheimlich wichtig, dass die Studierenden, also jeder, der anfängt, Designs zu studieren, denkt, so, jetzt entwerfe ich eine Leuchte oder ich entwerfe einen Tisch oder ich entwerfe irgendein Ding. Und ich finde es wichtig, dass die Studierenden sich zunächst mit Begriffen beschäftigen und die eben richtig einordnen können. Mhm. Und die Auseinandersetzung mit dem Begriff führt dann dazu, dass man zum Beispiel über Objekte nachdenkt. Man denkt aber auch über Gesellschaft nach bei einem Begriff. Oder man denkt über naturwissenschaftliche Fragestellungen und plötzlich gewinnt der Begriff eine andere Bedeutung. Der kriegt auch so eine Transformation, wenn man den dann wieder auf ein Objekt beziehen würde. Was heißt jetzt begrenzend? Oder einer meiner Lieblingsbegriffe ist offen.
Mhm. Und kommt ja auch aus Offenbach. Entschuldigung.
Also so auch zu sehen, also dass ein Ding möglicherweise erst mit seiner, durch die Benutzung zu einem Ding wird, ja, und vorher eigentlich offen ist, also so erst durch die Benutzung. Und ja, da sind die Studierenden, das überrascht die immer sehr. Also so wie gesagt, die kommen eigentlich hin und denken, na, jetzt müssen wir irgendwie zeichnen, bauen und so weiter. Also beschäftigen sich erst mit dem Begriff und dann konzentrieren sie sich auf einem Thema. Das könnte jetzt bei dem Begrenzend mit Daten zu tun haben oder das könnte irgendwie mit naturwissenschaftlichen Fragen oder mit Statik oder sowas zu tun haben. Und dann entwickeln sie aber daraus also einen Entwurfsansatz oder ein Konzept aus diesem Begriff. Das ist dann quasi der Abschluss von einem quasi sechswöchigen Workshop ungefähr.
Und die, das geht ja dann schon, das Feld geht ja dann schon sehr weit auf, weil du durch die Benennung deines Gebietes integrierendes Design eben keine Genregrenzen kennst.
Also ich bin da nicht ganz einig mit den Kollegen. Also so tatsächlich gibt es Kollegen, die finden, also so man muss erstmal wissen, was ein Raster ist und man muss erstmal wissen, was ein Knoten ist und wie man einen Knoten gestaltet und wie man ein gutes Modell aus Papier baut und so weiter. Ich habe da auch gar nichts gegen.
Nee, das klingt doch alles schlüssig.
Ja, ich habe da gar nichts gegen, aber ich finde eben, dass man sich auch relativ früh Gedanken sollte, für was gestalte ich eigentlich, womit setze ich mich eigentlich auseinander, und das kann ja dann also quasi auch sich parallel ergeben, aber ich finde schon, also dass man relativ früh auch sich konzeptionelle Gedanken machen kann.
Hast du Vorbilder oder Leitbilder oder Menschen, deren Lehre du erfahren hast oder die du vielleicht auch aus dem Augenwinkel mitbekommen hast, wo du sagst, die haben das schon sehr gut gemacht? Oder ist das eine Sache, die du dir selber entwickelt hast in deinem, durch deine Praxis, auch vielleicht durch deine Lehrerfahrung?
Also ehrlich gesagt, also ich glaube, ich habe das meiste an der HFG gelernt, also selbst Professor zu sein. Also ich glaube nicht, dass ich, obwohl ich habe bei Peter Rake studiert und habe bei Dieter Ramm studiert, habe in Wuppertal bei Odo Klose und Uli Reif studiert. Also so, ich habe schon Lehrende kennengelernt und habe sicherlich auch viel gelernt. Aber sagen wir mal, das richtige Lehren habe ich eigentlich erst an der AfG selber gelernt. Sicherlich sehr viel mit durch Petra Kellner. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Petra Kellner war meine Kollegin, mit der ich an der HFG bis vor, ich glaube, vor 3-4 Jahren ist sie in den Ruhestand gegangen. Mit ihr zusammen habe ich auch immer dieses erste und zweite Semester gemacht. Und und auch über Dieter Mankau, also der, sagen wir mal, sehr, wie soll ich sagen, sehr forschenden Ansatz hatte, also technologisch forschenden Ansatz hatte. Ich glaube, Jochen Groß letztlich auch, der sich eben auch mit dieser Symbolsprache auseinandergesetzt hat. Und ich würde mal behaupten, das meiste habe ich eigentlich an der HFG gelernt. Lustigerweise, vorher, bevor ich an der HFG unterrichtet habe, ich hatte auch schon mal in Darmstadt unterrichtet, an der Fachhochschule dort. Und immer wenn wir Leute im Büro hatten, hatten wir meistens Leute aus Darmstadt, weil die eben irgendwie so fitter waren mit
allem, was
mit
man so
Tools
kann.
Und so weiter. Und die von der HFG kamen, das waren immer die, die eigentlich noch reden konnten. Und ich hatte auch immer, warum braucht man jetzt Theorie der Produktsprache und so weiter? Und heute bin ich absoluter Fan. Also ich nutze das tatsächlich auch selbst, also um Projekte zu argumentieren. Also im Moment machen wir so ein Projekt, da müssen wir fürs Mittelrheintal Schallschutzwände entwerfen.
Für die Autobahn?
Nee, für einen Zug. Also für Eisenbahn.
Für in beide Richtungen? Also sind die, also die schützen natürlich das Umland vor dem Lärm der Eisenbahn.
Ja, genau. Und die Frage, wie man da quasi mit dem Kontext umgeht und so weiter, also profitiere ich extrem von der Produktsprache, auch von der Benennung von Dingen. Ist es integrierend oder ist es eigenständig und ist es eher technisch? Ist es authentisch und so weiter? Also so ich kann nur jedem raten, also es gibt einen tollen Artikel auch von Alex Buck in dem Buch, was du hier auf dem Tisch liegen hast, also der, sagen wir mal, sehr professioneller, eher so markenorientierter Gestalter ist, der also sagt, ja, das ist das Tool, mit dem wir als Designer wunderbar zurechtkommen, egal in welchen Kontexten. Also.
Genau, und ich, wie gesagt, ich hatte ja damit das erste Mal bin ich konfrontiert worden während der Ring-Ring-Vorlesung, und da hattest du eben diesen Offenbacher Ansatz oder diese Theorie der Produktsprache anhand der Löffel eben auch da Eisstiel, Kaffeeumrührer und Rachenspatel erläutert, und es war ein Erkenntnismoment, weil ich mich eben auch immer voll in diese hochkomplexen Projekte stürze, die so viel integrieren, Menschen, Technologien, Fertigungsmethoden, irgendwie Materialien und immer alles irgendwie gleichzeitig mit den Studierenden machen will, aber mir manchmal der Kriterienkatalog fehlt, anhand denen wir gemeinsam über gut oder schlecht, über geeignet oder ungeeignet sprechen können, weil wenn man den nämlich nicht gemeinsam entwickelt, und diese Theorie der Produktsprache ermöglicht es, erstmal gemeinsam ein Vokabular aufzusetzen, anhand dem wir sagen können, ja, das ist eine tolle Idee. Ich finde das aber auf der Symbolebene noch nicht ausgereift genug, dahingegen aber deine formal-ästhetische Ebene ist mega gut aufgebaut, das ganze Raster, das wie das alles ist, das ist super, aber guck mal, dein Symbol, das ist doch überhaupt gar nicht eingebettet in den Kontext, in dem du das aussetzen willst. Und das könnte ich denen jetzt so aus der Kalten erzählen und dann gucken sie mich die Studierenden an und denken, hä, was redet der? Wenn man das aber mit denen einmal diskutiert hat und die das Prinzip erkennen, dann merkt man erstmal schon selber, wie sie so argumentieren und gleichzeitig, wie man viel mehr auf Augenhöhe miteinander sprechen kann. Deswegen halte ich das diese Theorie der Produktsprache für ein sehr gutes Mittel, um sauber über Gestaltung sprechen zu können. Also das, was du auch Begrifflichkeiten oder das Benennen von aufgeführt hast, das finde ich, das ist, macht es wirklich einfach.
Ja. Also das, was ich tue, ist Gestaltung im öffentlichen Interesse. Das heißt, ich habe immer mit Leuten zu tun, die ich nicht kenne. Das heißt, wenn ich gestalte, muss ich in irgendeiner Weise objektive Kriterien formulieren können, die ich auch so vermitteln kann. Also letztlich ist Sprache ja der Schlüssel. Also wenn man etwas plant, aber auch wenn anschließend darüber gesprochen wird oder rezensiert wird oder kritisiert wird und so weiter, es wird immer über Sprache kritisiert. Und je besser man damit umgehen kann, umso besser kann man es auch einordnen. Für mich gibt es in dem Sinne kein schlechtes Produkt, weil das Produkt immer irgendeinen Grund hat, warum es so ist. Also so, dann hat es irgendwelche ökonomischen Gründe oder es muss in so eine bestimmte Lebenswelt passen, die vielleicht mit mir gar nichts zu tun hat. Also so, das könnte man jetzt hässlich finden, aber für einen bestimmten Kontext ist genau das richtige Produkt und das eben möglichst unemotional einordnen zu können, ist eben die Kunst. Und wenn man das auf Gestaltung übertragen kann, lässt sich das eben sehr gut vermitteln.
Aber da kommen wir ja zu dem Punkt, weil du gerade Kunst sagst, ist ja dadurch, dass das Gestalten eben neben der, ich sag mal, planerischen Kompetenz ja auch eine ästhetische Kompetenz ist, der Schritt zum Agieren und zum Denken wie ein Künstler oder eine Künstlerin relativ nah. Das ist vor allen Dingen, wenn man an der Kunsthochschule ist und die Studierenden sich austauschen, das sehen, dann passiert das. Ich will auch darauf hinaus, dass das Argumentieren mit der Theorie der Produktsprache es ermöglicht, objektiv zu argumentieren. Also man kann einen Entwurf kritisieren, aber auch die Studierenden können den Entwurf argumentieren, ohne auf ihr eigenes Subjekt zurückgreifen zu müssen. Also man muss nicht mehr sagen, ich finde das so und so, und wenn ich dann aber das kritisiere, dann ist der Entwurf oder das Modell oder ja nicht Vehikel, um die Person zu kritisieren, sondern ich will ja die Person gar nicht kritisieren. Mhm. Ne? Wenn aber sie nicht argumentieren kann, warum das Ding so ist, wie es ist, dann und eben nur aus einer Autorenschaft heraus die Argumente zieht, dann ist ja meine Kritik auch automatisch eine personenbezogene. Und das, finde ich, ermöglicht das hier, dass wir ganz konkret über Offensichtliches sprechen können.
Ja, also an der Kunsthochschule ist ja immer, weißt du selber gut, ne? Also so, ich will jetzt nicht sagen, die Designer sind immer die Deppen, aber tatsächlich...
Das würde ich nicht sagen.
Aber tatsächlich ist es natürlich sehr schwierig. Ne? Also, diese Positionierung in der Kunsthochschule, weil wir ja immer in einem, sagen wir mal, wie ich es vorhin gesagt habe, öffentlichen Interesse arbeiten. Das heißt, wir arbeiten nicht für uns, sondern wir arbeiten immer für andere, meistens für Leute, die wir gar nicht kennen. Mhm. Und deswegen ist es nicht selbstreferenziell, sondern es ist tatsächlich, es muss für viele okay sein, nicht nur für mich. Mhm. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied.
Warum denkst du, dass wir Designer in der Kunsthochschule Deppen sind?
Ja, weil wir immer mit so angewandten Dingen zu tun haben. Also das ist, ist jetzt so ein bisschen kritisch, aber das merkt man tatsächlich doch. Also so, dass das, ja, es ist manchmal nicht so richtig cool, sich über ein medizintechnisches Gerät, über ein medizintechnisches Gerät Gedanken zu machen, gegenüber einem Bild zum Beispiel. Ne? Das, also, also so, das steht immer so ein bisschen in so einer Konkurrenz zueinander und ja, ist bisweilen nicht so einfach.
Ja.
Wie ist ich manchmal auch nicht richtig cool. Ne?
Also ja. Nee, das ist nicht affektiv. Ne? Also es entschließt sich nicht durch, also so ein medizintechnisches Gerät oder so ein Investitionsgut, das muss man das sofort durch eine reine Betrachtung, und vielleicht da meine ich Oberflächlichkeit noch nicht mal kritisch, sondern einfach nur, dass es eben nur von außen, vielleicht auch nur durch eine Darstellung, vielleicht ist es eine Computervisualisierung oder noch ein Modell, nicht sich der Kniff, die Innovation, der
Witz vielleicht.
Der Witz, vielleicht selten ein Mehrwerk witzig gefunden, aber das ist ein anderer Beitrag durch die Gestaltung im Produkt drin, der vielleicht eher prozessual ist. Vielleicht ist das Ding einfach nicht erkennbar besser, aber es verbraucht 30% weniger Energie in der Fertigung, es ist 30% schneller fertigbar, es ist lokal zu fertigen in irgendeinem Krisengebiet. Super. Und das sieht aber leider sehr langweilig aus. Aber das ist bei uns an der Burg ist ja so, dass wir als Designer der größte Fachbereich von den zwei Fachbereichen sind.
Ah, ja. Wie ist es? Ja, bei uns ist es genau umgekehrt.
Aha, also, kann ich mir das gut vorstellen.
Zwei Drittel, ein Drittel. Wir haben an der Hochschule also ein relativ, sagen wir mal, stringentes Grundstudium.
Also Künstler und Designer zusammen, oder?
Nee. Also wir haben jetzt gerade eine Studienreform hinter uns und haben jetzt also dieses Semester zum ersten Mal Bachelor und Master eingeführt. Und wir haben vier Semester, wo es tatsächlich, also da können die eigentlich gar nicht groß ausweichen. Mhm. Das ist also relativ stringent durchgezogen und ab dann gibt es eben die Möglichkeit, wir haben relativ unterschiedliche Bereiche, wie bei euch auch. Wir haben Urban Design, wir haben Materialdesign, wir haben digitales Design, wir haben Informationsdesign, auch im Fachbereich Design. Und das kann man erst, sagen wir, ab dem fünften Semester ungefähr beginnen, sich da für Bereiche zu interessieren. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Also die Kunst bei uns an der Hochschule, die umfasst Kommunikationsdesign, Grafikdesign, elektronische Medien, Bildhauerei.
Das Grafikdesign ist an der Kunst angesiedelt
worden. Ja. Und die können halt meandern, ne? Also so und ja, es ist einfach eine unterschiedliche Auffassung. Natürlich gibt es auch übergreifende Angebote. Also ich habe auch schon viele Kunststudierende unterrichtet. Aber es sind doch, sagen wir mal, es ist ein unterschiedlicher Ansatz.
Also ja, ich finde das ganz interessant mit dem, dass es ja das Design an der Kunsthochschule vermeintlich fehl am Platz ist. Weil ich in einer der ersten Folgen, die wir hier hatten, habe ich mit Imad Gabriel gesprochen. Das ist ein Grafikdesigner. Und er hat gesagt, we have to take the designers out of art school. Weil, und er kommt eben aus dem Grafikdesign und argumentiert sehr stark hinsichtlich der Verantwortlichkeit der Designerin und der Designer und sagt, dass es aber dass dadurch an der Kunst aber so eine Selbstreferenzialität gelehrt wird oder eben auch eine Autorenschaft oder vielleicht auch eine personenbezogene Ästhetik, die so ein bisschen eigentlich den Impact verunmöglicht, den man oder die Dienst, diese in Dienst, dieses im Dienst sein an der Öffentlichkeit so ein Stück negiert und mehr hinsichtlich eine Ästhetisierung des eigenen Ausdrucks ist. Und das kann man so sehen, muss man ja, aber da
macht man Punkt. Gibt es bei uns tatsächlich auch im Fachbereich Leute, die das finden. Ich persönlich finde das überhaupt nicht. Also ich finde, das gehört an eine Kunsthochschule. Also Im weitesten Sinne gehört ja Architektur auch zu den künstlerischen Disziplinen. Und das ist ja eine Ausdrucksform. Mhm. Und von daher finde ich unbedingt, dass das an eine Kunsthochschule gehört. Ich wehre mich auch gegen so eine starke Linearität, also in der Ausbildung. Ich finde, man muss Umwege gehen, man muss tatsächlich auch sein eigenes Feld finden als Studierende. Und also so, da ist eine Kunsthochschule schon ein wunderbarer Ort dafür. Mhm.
Voll, um sich, also genau, um diesen Weg für sich selbst zu finden.
Finde ich
das absolut richtig. Und vor allen Dingen ist es ja da auch immer noch weniger, also vielleicht schießen wir uns jetzt ins Bein, aber das, was wir da tun, also die für unsere vermittelnde Arbeit, sondern eben, dass an einer Kunsthochschule eben sich auch Geister und Körper treffen, die sich hier treffen sollen.
Also ich profitiere davon, würde ich auch immer behaupten. Also ja. Ich profitiere da tatsächlich davon, also an einer Kunsthochschule zu sein. Mhm. Also auch von sogenannt freien Geistern und so weiter. Also so, ich bin immer wieder auch überrascht über eine andere Perspektive, einen anderen Blick. Und das kann die Kunst ja unheimlich gut. Und also einen neuen Blick herzustellen auf Dinge, auf die Welt, auf die Gesellschaft und so weiter. Also so von daher, also ich finde, da kann man nur von profitieren. Ich möchte nicht in der Hochschule sein, in der also die ohne Kunst im eigentlichen Sinne wäre.
Jetzt finde ich das Profitieren, da würde ich aber noch mal kurz drauf eingehen. Wenn du hast vorhin von deinem Büro gesprochen und dann habt ihr immer die lieber aus Darmstadt genommen, weil die was können. Ich weiß, ist lange her, genau. Und dann, aber die Offenbacher, die waren eher so die Quatschköpfe. Lange her, ich weiß. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, die Studierenden studieren, aber du bildest ja in gewisser Weise auch aus. Wie sehr ist dir eine Employability wichtig der Studierenden? Also, weil an einer Kunsthochschule wird ja ganz oft der wird sich gefunden, macht mal, aber ihr werdet hier nicht ready for market. Wie
steht also da bin sowas? Bin ich mir ganz sicher, also dass die benutze den Begriff nicht Employability.
Ja, ich weiß, das ist aber so ein
lass man könnte mal scharf auch Berufsfähigkeit oder so nennen.
Ja.
Also da lege ich wahnsinnig großen Wert drauf, weil es geht ja um eine Ausdrucksfähigkeit. Und diese Ausdrucksfähigkeit, also da auch ernst zu nehmen, sei es jetzt sprachlich, sei es aber auch mit den Werkzeugen, mit den Werkzeugen experimentieren zu können und so weiter, die hilft den Studierenden extrem, sich auch zu positionieren. Ja. Also ich meine, dieses Berufsfeld, das mache ich im zweiten Semester übrigens, das nennt sich Grundlagen für Designprozesse. Also so versuche ich eben so ein Berufsfeld darzustellen. Da habe ich auch noch eine andere Sammlung, die ich nutze, um gewissermaßen aufzuzeigen, wo es richtige Brüche in der Entwicklung gab, sei es jetzt technologisch oder in der Digitalität oder.
Oh, lass mich raten, was das für Objekte sind.
Ich kann dir die heute Abend.
Ach, stimmt. Zeigen. Aber ich lass mich trotzdem jetzt raten.
Telefone, es gibt
aber. Also sind es eine verschiedene Reihe von.
Ja, ist ganz. Ah, okay. Ja, es gibt auch Eames-Stühle oder. Mhm. Also die zum Beispiel. Veränderung der Technologie, Verarbeitungstechnologie zeigen.
Stimmt, ihr habt nämlich bei euch
den ersten iPod habe ich zum Beispiel.
Genau, da gibt es auch schön bei Bill Buxton gibt es eine schöne Aufreihung, wie sich das Interface geändert hat. Ja. Aber ihr habt dann zum Beispiel, das finde ich anders als bei uns im Design hier an der Burg, wo wir unter uns Kollegen immer die Räume wechseln, hast du ja deinen Raum. Also ich habe dich zumindest öfters mal in Videocalls gesehen, wo du dein Atelier hast und da ist ja die große Schwerlastregal und da stehen da die Modelle und die Stühle und die Sachen drin. Das sind auch so.
Aber da mache ich keinen Unterricht, den trage ich dann da mache ich keinen Grundlagenunterricht, dafür haben wir einen extra
Raum.
Das wird dann immer rüber geschleppt.
Das ist ein Schwerlastwagen.
Ich will aber nochmal auf die Berufsfähigkeit zurückkommen, weil du hattest mich, also mir kurz geschrieben, womit du dich auch beschäftigen möchtest in unserem Gespräch. Und die Frage, wie sieht eigentlich die Zukunft von der Ausbildung aus? Und also ich habe tatsächlich so eine große Hoffnung, dass Design also noch eine wesentlich größere Rolle spielt. Und die hat eigentlich damit zu tun, dass ich kürzlich in der Zeit einen Artikel gelesen habe, der hieß Die beschwerte Jugend. Und da ging es darum, warum denn die Jugend also so sehr stark auf diese Gender-Thematik und Diskriminierung und so weiter, warum die da eigentlich so stark sich damit auseinandersetzen und auch so das auch so massiv einfordern. Und in diesem Artikel stand eine Zahl, die hieß, dass die 15- bis 25-Jährigen 10% unserer Gesellschaft ausmachen. Und
wie viel?
10.
Nur?
Ja. Und die Frage, wie werde ich eigentlich sichtbar und wie kann ich meine Zukunft oder meine Vorstellung von der Zukunft eigentlich darstellen? Und da gibt es meines Erachtens kaum besseren Beruf als den des Designers oder der Designerin, in der man eben die Zukunft sichtbar machen kann, ja, die man sich selbst vorstellt. Und das ist eine Form von Berufsfähigkeit und die den Studierenden eben diese Werkzeuge an die Hand zu geben, sich eben entsprechend ausdrücken, sich positionieren, provozieren zu können. Das, finde ich, ist das Wesentliche, was zukünftige Gestaltungsausbildung leisten kann.
Müssen wir die 15- bis 25-Jährigen dann aber anders ansprechen, anders davon überzeugen, dass das Studium des Designs das Richtige ist, damit sie ihre eigenen Zukunftsvorstellungen adressieren können?
Also finde ich tatsächlich ja.
Also, hast du einen Vorschlag?
Also ich meine, bisher haben wir immer noch dieses Mappenthema. Warst mit Sicherheit auch schon mal in so einer Auswahl.
Ich habe ja auch mit Design studiert und auch ich habe eine Mappe gemacht. Und
Kommission, ja, ich hatte natürlich auch eine.
Eignungskommission hier, ja.
Die Frage ist, welche Leute möchte man eigentlich? Sicherlich Leute, die also sich schon lange mit Gestaltung beschäftigen, aber mich interessieren natürlich auch Leute, die Physik gut finden oder Mathematik, die sich mit Informatik beschäftigen, die auch Politikwissenschaften gut finden in der Schule, die aber so einen Veränderungsdrang haben, die sich einbringen wollen. Und da finde ich, ist, sagen wir mal, die Mappe nicht das Einzige, sondern...
Das ist der Gatekeeper und der macht es super kompliziert. Weil wie willst du denn jemanden, der oder die sich jeden Freitag engagiert und sich für eine Klimagerechtigkeit einsetzt, die eine Kompetenz entwickelt hat in der Ansprache, im Sehen von Komplexitäten, aber es nicht hinkriegt, ein gerades Viereck zu zeichnen, dann durch diesen Mappenprozess zwingen, damit sie dann hier wiederum, was ich auch wichtig finde, denn dass wir durch das Design eine unglaubliche Eingriffskraft haben in verschiedenste industrielle und gesellschaftliche Prozesse, aber dass es immer noch als so eine ästhetische Disziplin vorrangig kommuniziert wird, was es denen aber verunmöglicht, den Zugang dazu zu finden. Ne, ich habe mir gerade notiert, aus einer künstlerischen Eignung müssen wir eine fachliche Eignung machen und diese fachliche Eignung müssen wir aber diese Fachlichkeiten müssen wir neu kommunizieren. Wir müssen das neu definieren, was jemanden geeignet macht, Gestalterin, Gestalter zu werden.
Ja, ich glaube, wir haben immer noch damit zu tun, dass Designer irgendwas schöner machen oder schicker machen, teurer machen. Das ist ja im Grunde das, was uns immer so immer schnell nachgesagt wird und dass wir aber in dieser Ausbildung sowohl die ganze handwerkliche Komponente, die herstellungsbezogene, die komplexitätsbezogene Komponente, die angrenzenden Wissenschaften, aber natürlich auch Fragen der Wahrnehmung, der Rezeption und so weiter behandeln und immer irgendwie die Dinge an der Schnittstelle zum Menschen betrachten, das ist ein enormes Potenzial, was ja in diesem Beruf drinsteckt. Und das ist, sagen wir mal, meine hoffnungsvolle Vorstellung, dass im Grunde, also Beuys hat immer gesagt, jeder ist ein Künstler. Und also so, ich würde mich freuen, wenn jeder im Grunde wüsste, was Design leisten kann. Also
ja, und die und hier vielleicht auch nochmal, um den Rahmen zu schließen, dadurch, dass du hast es ja auch nicht integriertes Design,
sondern integrierend.
Genau, das ist ja, beschreibt ja eine Tätigkeit.
Das ja, ist ja, das ist eben der Prozess.
Genau, und aber dass das ja die Kompetenz ist, die es zu entwickeln gilt, vielleicht bei dir explizit, aber eben vielleicht auch bei uns an der Hochschule oder eben an vielen anderen Fachbereichen und Studiengängen. Das steht aber dem Exklusivitäts- oder dieser Exklusivität als Terminus, der dem Design zugeschrieben wird, aber gegenüber, weil es eben integrieren ist ja im Inklusiv. Und aber das also ein Designermöbel, eine Designertasse, ein Designerauto, eine Designerleuchte ist ja grundsätzlich erstmal Attribut für
Exklusivität.
Exklusivität. Und aber inklusiv ist, da haben wir doch ein Dilemma. Und die Frage lautet aber, wo und an welcher Stelle wird es denn aufgelöst? Weil ich glaube manchmal nicht, dass wir als Lehrende oder als Hochschulen die Institutionen sind, die diesen dieses Problem auflösen können, sondern wir machen es durch Tätigkeit, indem wir integrierend arbeiten und alles, aber ein gewisser Öffentlichkeitsarbeitsmarkt macht das doch dann aber, dass das nach außen hin Design als etwas Exklusives vermarktet wird.
Ja, so ganz so ist es schon nicht mehr.
Nee.
Also so, wenn du schaust, dass diese ganzen großen Unternehmensberatungen ein Designbüro nach dem anderen aufkaufen.
Ja, aktuell, ja.
Dann und Unternehmensberatungen ja in der Regel mit Change-Prozessen zu tun hat, Unternehmensveränderungen und so weiter. Und also da sind schon viele mittlerweile drauf gekommen, also dass Design eben eine ganz große Bedeutung hat. Aber es lässt sich eben nicht so, es ist nicht so plakativ.
Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es das Plakative, ja.
Also wenn ich einen Stuhl mache, warum wird jemand Produktdesigner, weil er irgendwie Möbel toll oder sie Möbel toll findet und oder Autos entwerfen und also so, das sind ja, also da wird man direkt identifiziert als derjenige, der einen flotten Strich hat.
Styled.
Ne? Also, das muss man natürlich der Automobilindustrie tatsächlich zugutehalten. Also die haben das also perfidest herausgefunden, wie man genau so ein Verlangen adressiert. Nun, also sowieso muss ein Auto Leder innen drin oder Holz haben. Ne? Also was eigentlich eine Kutsche gehört, nicht ein mit Sensorik vollgestopftes Mobilgerät, aber da wird natürlich, also das wissen DesignerInnen wahnsinnig gut, also so wie man genau den Wunsch adressiert und den eben auch erfüllt.
Symbolfunktion.
Ja, also so, aber das kann man ja auch fürs Gute nutzen, denke ich. Also
ja, und lass uns das an der Stelle beschließen, lass uns das fürs Gute nutzen. Peter, ich danke dir für deine Zeit, wir sind auf meinem Timer gerade kurz vor der Stunde und das ist super so. Vielen Dank für deine Zeit, danke für die Einblicke auch in deine Lehre, in die Art und Weise, wie du über Gestaltung und Gestaltungsvermittlung denkst und ich sage auf Wiedersehen, liebe Zuhörende und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Christian, hat mir viel Spaß gemacht, danke dir. Thank you.
Talente, sein Podcast der Burg.